Es ist Dienstag, der 14. September 2021. 4:04 in der Nacht, als die Freiwillige Feuerwehr Oldenburg in Holstein von der Leitstelle alarmiert wird. Als die Einsatzkräfte zu ihrem Gerätehaus kommen, sind die meisten geschockt. Das eigene Feuerwehrgerätehaus brennt. Niemand kommt ins Gebäude, in der Halle brennt ein Löschfahrzeug. Die Hitze hat bereits die Fenster geschmolzen.
Was mir nie aus den Augen gehen wird, ist, dass ich da einige Kameradinnen und Kameraden gesehen habe, die geweint haben von uns, weil die geschockt waren, weil die natürlich jetzt etwas erleben, was sonst normalerweise Leute erleben, wo wir hinfahren.
Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
Und heute freue ich mich sehr, dass der Wehrführer dieser Feuerwehr, über die wir gleich sprechen wollen, ein spektakulärer Einsatz, muss man sagen, weil den habt ihr so sicherlich auch nicht erwartet. André Hasselmann ist bei mir, der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Oldenburg in Holstein.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Und jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, wer ihr eigentlich seid, André, was ihr macht. Feuerwehr, da weiß jeder, ihr kommt zum Löschen und auch für andere Dinge, wenn wir in Not sind. Aber was speziell in der Feuerwehr Oldenburg in Holstein los ist, wie ihr ausgestattet seid, das hören wir uns am Anfang einer Folge immer gerne einmal kurz an, was ihr eigentlich noch so macht und was ihr alles habt.
Die Freiwillige Feuerwehr Oldenburg in Holstein zählt aktuell 93 aktive Einsatzkräfte. Alarmiert werden die Oldenburger von der integrierten Regionalleitstelle in Bad Oldesloe. Ihr Einsatz Gebiet ist die Stadt Oldenburg mit allen Stadtteilen, sowie der A1 in Richtung Süden bis Lensahn und im Norden bis Heiligenhafen, sowie Teile der B202. Ausgestattet ist die Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen, darunter unter anderem eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug, Rüstwagen und auch ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes.
Und jetzt haben wir gerade gehört, André, was da alles bei euch in der Halle steht, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wir haben den Beginn dieser Folge ja gehört. Bei euch war einen Tag irgendwie die Welt auf den Kopf gestellt. Irgendwas war ganz anders als sonst.
Ja, einen Tag vorher, am 13. September, hatten wir noch ganz normalen Dienstabend. Wir treffen uns alle 14 Tage montags im Gerätehaus in der Ringstraße 5 in Oldenburg. Wir haben da einen ganz normalen Dienstabend erlebt, haben danach noch auch zusammengesessen und ich glaube, die letzten sind um 23 Uhr nach Hause gefahren und haben erwartet, dass sie nächsten Tag einfach ganz normal zur Arbeit fahren und einen ganz normalen Alltag erleben. Und leider war das dann so, dass nachts um 4:04 wir, das kommt öfters mal vor, einen Alarm hatten. Diesmal war es ein Vollalarm und wir wurden dann zur Ringstraße 5 in Oldenburg und Holstein gerufen. Der Nachrichtentext war unklare Rauchentwicklung und das war unsere Adresse und ich konnte das irgendwie gar nicht glauben.
Also die Adresse des Feuerwehrhauses.
Genau, die Adresse des Feuerwehrhauses. Wir hatten das schon mal in der Vergangenheit, dass es hieß, dass es hinter dem Feuerwehrhaus brennen sollte. Ja. Da hat sich einfach im Herbst, wenn die Lampen orange sind, die Straßenlampen, der Nebel sich da bricht, dann sah das vielleicht für einen Nachbarn so aus, als wenn es da brennt. Das hat es aber nicht gemacht. Okay. Und davon bin ich auch ausgegangen, als ich mich angezogen habe.
Dass das wieder sowas ist.
Dass es wieder so ist, genau. Und bin dann einfach losgefahren. Nun ist es so, dass natürlich meine Kameraden, ich wohne auf der anderen Seite der Stadt. Ich habe zwar den Kommandowagen bei mir und fahre dann immer direkt zum Einsatzort. Und der Einsatzort ist unser Feuerwehrhaus. Mhm. Und dann waren schon Kameraden da und die hatten die Möglichkeit, mich anzurufen über Telefon, was eigentlich unüblich ist, weil wir normalerweise ja Funkgeräte benutzen. Und dann dachte ich mir, warum rufen die mich an, und bin da rangegangen. War auch ein bisschen genervt. Mensch, früh morgens so und jetzt rufen die noch an. Sie sollen sich ins Auto setzen und los. Sagten mir schon, wir kommen nicht in die Halle, ist alles verraucht. So, und da war ich ungefähr, sag ich mal, noch 400-500 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt. Und da musste ich selber erstmal schlucken und da sank mein Blutdruck irgendwie einmal runter und wieder hoch. Und da wurde ich auch nervös. Ich bin jetzt schon über 40 Jahre in der Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr zusammen und ich habe in verschiedenen Feuerwehren verschiedene Einsätze erlebt und ich glaube, mir kann man nicht mehr so viel irgendwie was vormachen oder sagen wir mal, ich bin nicht mehr so schnell aufgeregt. Da war ich aber sehr aufgeregt, als ich dann dahin fuhr.
Ja.
Ja, und als ich dann da ankam, standen da schon 30 Leute mit Kopf schüttelnd oder mit dem Kopf, hatten die Hände am Kopf vor der Tür und einige liefen auch zu mir zum Auto, weil ich habe dann mich seitlich dahingestellt und sagten, wir kommen nicht mehr rein. Und ein Hallentor, wo eine Fluchttür drin ist, die hat man versucht aufzubrechen, weil die Tore gingen ja nicht auf.
Mhm.
Da konnte man sehen, da stand dann auch das Fahrzeug, was brannte, dass da so ein schimmerndes, eine schimmernde Flamme zu sehen war und ganz viel Rauch kam da schon raus. Und
also man muss an der Stelle vielleicht mal dazu sagen, es hat in dieser Halle bei euch ein Löschfahrzeug gebrannt.
Genau.
Das war der Brandherd. Und eigentlich kommt ihr in ein Gerätehaus, also ihr werdet alarmiert, so wie du jetzt, du bist natürlich als Wehrführer, dann hast du schon ein Auto zu Hause.
Mhm.
In dem Fall was Gutes, weil das ist dann jetzt erstmal das Einzige gewesen, was einsatzfähig war, wahrscheinlich.
Ja, das hat
weil
die Halle war ja, überlebt, ja.
Die Halle war ja zu.
Ja.
So, und ihr kommt da an und das eigene Gerätehaus qualmt.
Genau.
Das ist ja, du bist ja machtlos erstmal.
Die bauliche Struktur des Hauses bei uns ist so, dass wir haben einen Sozialtrakt, wo auch die Einsatzkleidung der Kameraden drin ist.
Hm.
Und die ist baulich getrennt mit einer Brandwand und Brandtüren von dieser Fahrzeughalle. Das heißt, die konnten sich zwar anziehen, die hatten alle ihre Einsatzkleidung an, aber waren danach dann machtlos.
Ja, also keiner durfte in die Halle wahrscheinlich?
Nee, wir haben auch ich hatte da auch schon ein paar Zug- und Gruppenführer bei mir, wo ich dann gesagt habe, es geht da keiner rein. Weil wir die Lage, man merkt, dass es sehr, sehr heiß war. Wir sahen, dass schon Torfenster schmolzen. Die sind ja aus Kunststoff. Das heißt, es muss eine unheimlich hohe Temperatur gewesen sein. Und wenn man da ohne Wasser, und das hatten wir ja nicht, nicht reinkommt, dann ist das sehr, sehr gefährlich für eine Einsatzkraft.
Also eure gesamte Gerätschaft eigentlich, die ihr fürs Löschen braucht, logischerweise, bei so einem Einsatz,
Halle,
schon tausendmal gemacht,
ja.
Die waren da drin. Ihr, also euch wurde das Werkzeug weggenommen.
Genau.
Und ein Feuerwehrmann alleine, eine Feuerwehrfrau allein kann nichts tun, ja.
Genau.
Ohne Gerät.
Das war das große Problem. Und natürlich war es so, dass die Leitstelle in Oldesloe gleichzeitig die im Alarmplan bei uns drin stehen, die nächste Feuerwehr alarmiert hatten. Das war Hallinghafen.
Mhm.
Und die waren irre schnell. Die sind 9 Kilometer von uns entfernt.
Ja.
Und die sind auch mit sehr großen Manpower gekommen. Aber trotzdem sind dann diese Minuten, die du da warten musst. Und da erleben wir ja das ja mal, was der Bürger mit uns erlebt. Die sagen ja manchmal, nicht oft, aber das hat so lange gedauert. Wir haben das da, als wir dachten, das sind Stunden. Sind es ja nicht, sondern es waren nur ein paar Minuten. Aber du stehst denn da und denkst, weil du ja nichts machen kannst, verdammte Kiste nochmal. Das Einzige, was ich angeordnet hatte, war, dass wir alle Klamotten aus dem Sozialtrakt, weil wir wussten nicht, wie sich das noch entwickelt.
Mhm.
Wir haben alle, also sämtliche Bekleidung, die im Sozialtrakt war, sämtliche Akten, Personalakten. Wir haben da noch ein Tresor, wir hatten da auch eine Fahne. Wir haben erstmal alles rausgeholt, weil wir dachten, okay, jetzt erstmal sichern, was zu sichern ist, dem vorzubeugen. Na, dann kam Hallinghafen. Ja, dann haben wir das erstmal, also ich stand zwar immer noch so ein bisschen unter Schock, muss ich ehrlich zugeben. Und was mir nie aus den Augen gehen wird, ist, dass ich da einige Kameradinnen und Kameraden gesehen habe, die geweint haben von uns, weil die geschockt waren, weil die natürlich jetzt etwas erleben, was sonst normalerweise Leute erleben, wo wir hinfahren.
Mhm. Betrifft die selber plötzlich.
Das betrifft die selber.
Mhm.
Ich habe, glaube ich, in der Feuerwehr niemanden, der selber bei dem es selber mal gebrannt hat. Natürlich gibt es auch mal Einsätze bei einem selber, ne? Bei mir war die Feuerwehr auch schon, die musste dann einen Keller auspumpen, weil ich das mit der Waschmaschine nicht so richtig hingekriegt habe. Aber das ist was anderes, deutlich was anderes. Mhm. Und diese Hilflosigkeit und für einige, für mich auch, ist das ja ein Teil des Lebens, den man führt und wo man ja auch gerne ist. Und man sieht dies in Trümmern gehen. Natürlich gehört das einem nicht. Es gehört der Stadt und wir übernehmen da einen Dienst der Stadt, aber trotzdem ist das ja ein wichtiger Teil seines Lebens.
Ja, also ganz ehrlich, also das ist ja kein Geheimnis, dass Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmänner ihre Geräte pflegen und hegen, als wäre es das letzte Kind in der Familie, so ja. Mhm. Also eure Geräte sind immer top in Schuss, ihr wartet das. Feuerwehrfahrzeuge werden in den Hallen poliert, das ist alles tipptopp einsatzbereit.
Mhm.
Dann kommst du da hin und das ist in Schutt und Asche gefühlt.
Genau.
Ja.
Das war ein Problem und deswegen habe ich relativ zeitnah auch, ich wurde auch gut unterstützt. Die technische Einsatzleitung des Kreises aus Holstein kam. Auch aufgrund dieses Stichworts wurden ja natürlich, haben wir mehrere Feuerwehren nachher alarmiert, weil es einfach eine große Halle ist und weil es unübersichtlich war. Und als dann die ersten Trupps der Feuerwehr Hallinghafen mit Wasser vorgingen, haben wir dann es doch gewagt, über den hinteren Bereich, der sogenannte Jugendfeuerwehrraum, einzudringen. Und weil wir wussten, in einem Werkstattbereich, wo man dann hinkam, waren Atemschutzgeräte, die haben wir uns geholt. Und dann haben unsere Leute, weil der Ehrgeiz war, auch selber was zu machen, von denen auch dann damit unterstützt bei der Brandbekämpfung im hinteren Bereich und dann halt eben angefangen, auch die Fahrzeuge rauszufahren. Es gingen ja nicht alle Hallentore auf, man musste das tatsächlich brachial öffnen. Als wir die Autos rausholen, dachte man am Anfang, ach naja, das sieht ja noch ganz gut aus. Da war es ja noch dunkel.
Okay.
Und als es dann hell wurde und ich die dann alle da auf einem benachbarten Platz stehen sah, dann wusste ich schon, das ist eine Megakatastrophe. Weil im Grunde genommen alle Fahrzeuge waren schwarz. Viele Fahrzeuge hatten Schmelzschäden, da sind Plastikteile geschmolzen. Sie waren, wie das bei der Feuerwehr so ist, ist auch manchmal ein Fenster runtergekurbelt oder es war nicht ganz zu. Oder bei älteren Fahrzeugen hast du die Türen ja noch nur angelehnt, weil da zum Beispiel Stromversorgungskabel durchgehen.
Ja, ja.
Und dann war natürlich das Innenleben komplett schwarz. Und da das ja das Fahrzeug, wo was gebrannt hat, das ist ein Akkubrand, das ist eine Lithiumbatterie mit Ladegerät, wird sehr wahrscheinlich gebrannt haben. Brandermittler haben versucht, das ja zu ermitteln.
Also da war eine Ladestelle im Auto oder was?
Genau,
oder
heutzutage in den Fahrzeugen ist es ja leider, oder was heißt leider, aber das ist natürlich so, wir haben viele Geräte, die sollen immer einsatzbereit sein, ob das nur Lampen sind oder ob das irgendwelche Lüfter sind oder ob das Funkgeräte sind oder ob das, keine Ahnung. Und die sind jetzt heutzutage alle in Ladestationen und Ladegeräten in den Fahrzeugen verbaut. Und das Fahrzeug ist sozusagen in Dauerlade, wird in Dauer geladen, weil es soll ja immer einsatzbereit sein.
Ja, ja.
Aber das Problem ist, wie auch im Privaten, viele akkubetriebene Geschichten können sich auch mal überhitzen. Da braucht nur ein Problem oder ein Fehler sein. Und das haben wir jetzt leider so erlitten. Und
dann passiert das natürlich im Inneren eines Fahrzeugs.
Genau,
sozusagen.
Das war ja dann, die Tore waren ja, die Rolltore von dem Fahrzeug, die Seitentore waren geschlossen. Und dann hat sich natürlich dieser Brand ausbreiten können im Fahrzeug. Endeffektlich, das Fahrzeug ist ja zu einem Viertel, das hintere Viertel war ja nachher auch weg.
Es war also einfach, ist geschmolzen?
Geschmolzen, oder? Ja. Also,
so hohe Temperaturen?
Ja, genau, so hohe Temperaturen. Wir gehen auch davon aus, wir sind ja um 4.04 Uhr alarmiert worden durch eine Nachbarin, die am Feuerwehrhaus wohnt, die dieses Knistern und Knallen gehört hat, die wach geworden ist und nur deswegen einmal rausgegangen ist und geguckt hat. Und dann hat sie halt eben aus verschiedenen Öffnungen des Gerätehauses schon, also dieser Fahrzeughalle, schwarzen Qualm rausquollen sehen.
Okay.
Und deswegen hat sie den Notruf gewählt.
Ja, ja.
Also wenn die nicht da gewesen wäre,
wär noch mehr
passiert.
Abgebrannt, ja.
Ja. Aber im Endeffekt war so und so ja relativ viel kaputt, mit Ausnahme des Sozialtraktes. Und jedenfalls durch diesen Akkubrand sind natürlich Bestandteile einer Batterie auch durch die Luft gewirbelt worden und das hat sich überall ans Gebäude, aber auch an die Gerätschaften gesetzt und führt dazu, dass wir jetzt auch Fahrzeuge haben, die wir jetzt zwar noch nutzen, aber wir sehen, dass der Rostvorgang nicht zu stoppen ist.
Also das heißt, da ist Batterieflüssigkeit, muss ich mir vorstellen, durch die Gegend geflogen.
Genau.
Und korrodiert jetzt an den metallischen Flächen, an den anderen Autos.
Genau.
Ja. Also man kann sich ja vorstellen, eine Batterie ist ja Sondermüll. Das ist bei euch quasi dann in der Hitze, da wahrscheinlich ist die Akkus an die Luft geflogen.
Pulsiert ja auch. Bei so einer Lithiumbatterie, wenn die verbrennt, dann pulsiert die auch. Das ist auch ein Vorgang, der nicht endet. Den kannst du nicht unterbrechen einfach mal so, sondern du musst in diesem Fall mit viel Wasser erstmal eine Kühlung der Umgebung herbeiführen, damit der Brandvorgang beendet wird. Und dann musst du sehen, dass du diese Batterie selber irgendwie in einen Behälter oder wie auch immer reinsteckst, damit, weil es kann sein, dass so eine Batterie weiter brennt. Die kann bis zu 48 Stunden brennen.
Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Jetzt hast du gerade aber schon mal gesagt, es gab einen Zeitpunkt, da seid ihr draußen gewesen, da war die Feuerwehr aus Hallinghafen schon da, die natürlich dann den Einsatz da ja mit Gerätschaften zumindest übernommen hat. Warst du die ganze Zeit noch der Einsatzleiter? Hast du diesen Einsatz selber geleitet?
Genau, ich war der Einsatzleiter und habe Abschnitte gebildet und habe dann dem Wehrführer zum Beispiel aus Hallinghafen den Hauptabschnitt gegeben und der hat das auch eigenständig erledigt und ich habe mich auch um meine Leute gekümmert. Mhm. Deswegen habe ich auch ein sogenanntes PSU-Team, psychosoziale Unterstützung, geholt. Die sind dann auch mit viel Manpower da gekommen.
Ja.
Das läuft auch über die Leitstelle.
Wer kommt dann da?
Das sind Pastoren, das sind Leute mit besonderer Ausbildung. Das
also Seelsorger.
Seelsorger, auch, das sind Feuerwehrleute. Und die sind eigentlich auch dafür da, zum Beispiel, wenn Einsatzkräfte in Einsätzen mit irgendwelchen Erlebnissen nicht klarkommen.
Ja, ja. Das war so eins.
Das war deutlich so eins. Sicherlich würde man eigentlich immer denken, naja, beim schweren Verkehrsunfall, wo vielleicht Kinder auch verunglücken, dass man damit nicht klarkommt. Aber man darf das nicht unterschätzen, dass diese Situation für einige auch hochbelastend war.
Das glaube ich, ja. Für den Wehrführer übrigens auch, glaube ich.
Für den Wehrführer auch, genau.
Du hast es ja beschrieben, wie dir einmal kurz der Puls weggesagt ist im Auto, ja? Also,
genau.
Weil das hast du da realisiert.
Ja.
Es brennt bei uns.
Genau. Und als ich ausstieg, einige haben mir erzählt, dass ich wohl sehr starr erstmal nur ins Feuerhaus geguckt habe und gar nicht geantwortet habe. Das hat irgendwie vielleicht ein paar Sekunden gedauert, aber nichtsdestotrotz war ich am Anfang auch nicht Herr meiner Sinne. Das muss man ganz klar sagen.
Geschockt.
Geschockt, genau. Ja. Dann haben wir aber den Einsatz geleitet und man selber hat dann schon irgendwie ja versucht, ich habe dann versucht, den Bürgermeister und Ordnungsamt zu organisieren. Der Ordnungsamtsleiter, der damalige, ist dann auch sofort, den habe ich sofort erreicht. Den musste ich zwar zweimal sagen, das ist jetzt kein Scherz, das ist jetzt wirklich. Und dann ist der aber auch sofort gekommen, um halt eben, weil ich wusste, es gibt jetzt auch noch die Stunde danach. Also wir haben jetzt hier den Schaden.
Das glaubt ja auch erstmal keiner.
Nee, also, genau. Ja. Aber ich wusste, wir müssen ja irgendwie wieder auf die Beine kommen. Auch schon dann. Also
man muss vielleicht auch mal dazu sagen, ihr seid ja für ein gesamtes Gebiet zuständig. Für die Stadt Oldenburg, für drumherum, also alle Ortsteile von Oldenburg natürlich. Ihr seid für einen Abschnitt der Autobahn zuständig. Also auch was die technische Hilfeleistung angeht bei Unfällen. Ihr werdet ja in diesem Netzwerk der Rettungsorganisationen logischerweise als Freiwillige Feuerwehr Oldenburg gebraucht.
Genau.
Damit die Sicherheit bereitgestellt ist. Von dem Zeitpunkt an, wo dieser Einsatz quasi ja über euch hereinbrach, wart ihr ja eigentlich nicht mehr einsatzfähig.
Nee, wir waren nicht einsatzfähig. Wir waren nicht einsatzbereit. Das hat auch im Kreishaus Holstein für Schwierigkeiten gesorgt. Aber nichtsdestotrotz, mit dem Kreisbrandmeister zusammen haben wir das geregelt, dass die Feuerwehr Lenzahn, die südlich von uns ist, und die Feuerwehr Heiligenhafen, die ja nördlich von uns ist, sich für unsere Zeit, wo wir nicht einsatzbereit sind, unser Stadtgebiet aufgeteilt haben. Also die wären alarmiert worden, wenn was gewesen ist.
Die wären dann von Norden und Süden
in
die Stadt gekommen.
Genau. Ich wäre dann auch mit alarmiert worden, um mit Ortskenntnis da zu sein. Ich hatte ja noch ein Feuerwehrauto.
Wollte gerade sagen, ein sehr kleines, muss man dazu sagen, im Vergleich zu den LKW.
Genau.
Ne? Also das ist so ein
Kommandowagen,
das ist im Prinzip ein normaler PKW mit Blaulicht drauf zwar, aber das ist, damit du als Wehrführer auch schnell am Einsatzort bist.
Ja, ja. So, und das hatten wir dann regeln können. Wir mussten uns aus einigen Feuerwehrbereitschaften abmelden. Das mussten die Bereitschaften dann organisieren. Und wir waren zum Beispiel, sind auch die Löschzug Gefahrgut, da mussten wir uns auch abmelden. Auch dieses Fahrzeug, was wir da hatten, war ja in der Halle und war hoch belastet. Mhm. Insbesondere sind da ja auch Messgeräte drin, die natürlich dann ja auch nicht mehr sicher funktionieren.
Ja,
so.
Ja.
Und
kannst du beziffern, wie heiß es in dieser Halle war?
Wir gehen davon aus, wir haben, als der Löschangriff startete, wurde nachher eine Wärmebildkamera auch mal nach oben gerichtet. Also wir gehen davon aus, da waren wir so 600 Grad zu messen. Wir gehen davon aus, dass die Halle ist ja relativ hoch, dass sich an der Decke nachher Temperaturen von 800 Grad entwickelt haben, die dazu führten, dass halt eben auch Inventar von uns sich aufgrund dieser Temperaturen selbst entzündet. Also da gibt's nichts mehr.
Also Moment mal, jetzt muss ich mal nochmal nachfragen. Es hat an einer Stelle in der Halle richtig gebrannt. Das war dieses Fahrzeug.
Genau.
Und an einem ganz anderen Ort in der Halle hat sich etwas von selbst entzündet, weil es so heiß war.
Genau, weil es so heiß war. Die Temperatur reichte dann aus, um eine Selbstentzündung dieses Stoffes durch die pyrolysen Gase, die umrum waren, auslösen zu lassen.
Die Fahrzeuge von euch, die waren alle schon rausgefahren. Also zumindest die, die rausfahren konnten.
Genau, also eine Fahrzeug konnte ja nicht rausfahren. Das war ja der Auslöser. Obwohl es ja Wasser im Tank hatte, das Wasser war übrigens schon weg. Also Tank war schon offen.
Das war verdunstet, ja.
Genau, das war weg. Und die anderen Fahrzeuge standen dann auf einer benachbarten Grundstück. Und dann ist man da lang gegangen und merkte dann, wie wie eigentlich belastet und wie kontaminiert diese Fahrzeuge waren und hat dann auch nach und nach auch die Schäden noch festgestellt. Mhm. Und wurde mir so langsam das richtige Ausmaß so richtig bewusst. Also,
Da hattest du auch nochmal einen Moment, ich meine, da war dann die Action des Löschens im Gange, klar, aber ihr hattet das dann unter Kontrolle. Mhm. Auch mit den Kollegen und Kolleginnen aus Heiligenhafen. War dann da der zweite Moment, wo du nochmal kurz atmen musstest?
Oder? Ja, endeffektlich war es nachher auch, dass der Tag hat ja nicht geendet. Also wir waren ja bis abends in Gange. Man hat immer diesen Schaden da gesehen und dachte, oh Gott, wie sollen wir das irgendwie hinkriegen? Wir sind jetzt nur eine große Feuerwehr mit vielen Einsatzzielen und auch Aufgaben.
Ja.
Und das können wir uns gar nicht erlauben, so lange vom Platz zu sein. Also natürlich kann man das von einer Nachbargemeinde dann irgendwie halbwegs regeln, aber von Hilfsfristen oder von irgendwie annehmbaren Anfahrtswegen kann man ja gar nicht mehr reden. Und unser Ziel war es, relativ schnell wieder einsatzbereit zu sein. Und deswegen konnten wir wussten wir an dem Vormittag schon, nachdem das Feuer, sag ich mal, 5 Stunden aus war, dass die Drehleiter, das war klar, die ist nicht mehr einsatzbereit, aber wir konnten eine Drehleiter aus Lübeck kriegen, von der Berufsfeuerwehr, eine Ersatzdrehleiter. Und die war abends da.
Ja, Wahnsinn.
Und das Gleiche war, das Innenministerium sagte, wir haben an der Landesfeuerwehrschule ein Ausbildungsfahrzeug. Die mussten die Ausbildung irgendwie umstricken, damit dieses Fahrzeug frei wurde. Und am Abend am nächsten Tag, glaube ich, war das Fahrzeug da. Und andere Feuerwehren, ob das aus Neustadt oder Heiligenhafen waren, Neustadt in Holstein, die sagten, André, wir stellen dir, Neustadt hat uns ein Tanklöschfahrzeug gestellt und einen Bus und Heiligenhafen hat uns einen Bus zugestellt und wir mussten irgendwie sehen, wir haben dann versucht, bei privaten Leuten Hallenfläche zu bekommen, wo wir dann, da haben wir dann 2 Fahrzeuge hingestellt.
Ihr brauchtet auch ein Ersatzgerätehaus.
Ja, genau. Ja. Aber wir haben immer nur von Stunde zu Stunde gelebt. Also ich habe das nachher auch gemerkt, so nach ein paar Monaten, ich war auch ausgelaucht. Also
Das hatte ich von dem Tag an eigentlich länger beschäftigt, ja?
Ja, bis jetzt, ne? Also es ist jetzt ja fast schon oder mehr als ein Jahr her. Und der Einsatz für mich endet eigentlich irgendwo noch nicht. Also der ist noch nicht zu Ende.
Denn jetzt, wo wir beide hier sitzen, das aufnehmen, wir wissen ja nicht, wann sich das jemand anhört. Kann ja auch sein, dass es jemand in ein paar Jahren hört. Dann habt ihr schon wieder ein Gerätehaus. Wie ist der aktuelle Stand bei euch?
Natürlich ist die Stimmung für ein bestimmtes Thema nicht gut, das muss man ganz klar sagen. Und zwar, man kann halt eben trotzdem nicht verstehen, auch wenn es sicherlich rechtliche Gegebenheiten gibt, dass das Feuerwehrhaus auch nach einem Jahr, dass da noch kein Rückbau und Wiederaufbau stattgefunden hat.
Das heißt, euer Gerätehaus steht noch so da, wie an dem Tag nach dem Brand?
Also das Feuerwehrauto ist draußen und es ist hat eine Firma Inventar entsorgt, was verbrannt ist. Das war's.
Okay, ansonsten also, ist da alles noch so wie...
Alles noch so, wie es ist. Die verschmolzenen Lampen, die verrußten Wände, es stinkt auch noch. Das ist natürlich was... Man vielleicht, weil man, wenn man privat einen Schaden hat, das nicht verstehen kann. Wieso macht da keiner was? Ne? Hat sicherlich viele Gründe, ob das nun ist, dass man momentan keine Architekten kriegt oder keine Baufirmen oder wie auch immer, aber trotzdem versteht das keiner, weil wir sind eine wichtige Infrastruktur und versuchen momentan unser Bestes zu machen. Natürlich fehlt einem dann auch irgendwann die Erklärung, warum das denn nicht so ist. Ne? Also warum geht das jetzt nicht weiter? Ne? Ich hoffe mal, dass es jetzt vorangeht. Also wir sind da ja im steten Austausch mit der Stadtverwaltung und sie sind auch bemüht. Aber oftmals sind denen natürlich auch Grenzen gesetzt, ob das nun Ausschreibungen sind oder halt eben auch, wie die Situation momentan ist. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt privaten Handwerker bestellst, bekommst du den auch nicht gerade jetzt gleich sofort. Und so sieht's bei uns auch aus. Ich wünsche nur allem, dass das jetzt mal ein bisschen vorangeht. Und mein Wunsch ist es, und das würde ich ganz gerne auch beim Landesfeuerwehrverband und beim Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mal voranbringen, wenn so eine Infrastruktureinheit wie eine Feuerwehr, so wie in Oldenburg, so einen Schaden erleidet, dann muss es Gesetzgebung geben, die es zulässt, dass man Ausschreibung oder solches Gleiches mal außer Betrieb nimmt.
Aber
da muss einfach flexibler und schneller gehandelt werden können.
Du willst das so ein bisschen mitgeben, ne, glaube ich, ne? Also, dass man da, wenn man mal in so eine Lage kommt, dass man da ja, besser sein könnte. So schnell wie es weg war, müsst ihr es eigentlich auch wieder haben, ja, genau. weil ihr ja euren Dienst tun wollt. Mhm. Und das muss man erstmal mal sagen, einen Dienst als freiwillige Feuerwehr, den da jeder deiner Kolleginnen und Kollegen, deiner Kameradinnen und Kameraden freiwillig, ohne Geld, mit dem Einsatz des eigenen Lebens in euren Einsätzen jeden Tag tut. Also das ist ja auch was, das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Ja, diese Bereitschaft in der Freiwilligen Feuerwehr, im Ehrenamt allgemein, finde ich, ne?
Ja, also ich bin auch immer begeistert, dass meine Leute immer kommen zur Tag- und Nachtzeit. Also Hut ab.
Hut ab, dass du uns so frei und offen erzählt hast, was da bei euch los war. Ich glaube, es konnte sich jetzt jeder rein empfinden und dir diese Gänsehaut nachspüren, die du da selber hattest. Das war sehr eindrucksvoll und ja, ich sage ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich kann euch nur wünschen, natürlich, dass es schnellstmöglich bei euch wieder ein Gerätehaus gibt, dass da Einweihung gefeiert werden kann und ja, dass ihr und ich glaube auch alle anderen so etwas nicht erleben müsst nochmal und auch andere nie erleben werden müssen.
Ja, dankeschön.
Ganz lieben Dank, dass du bei uns warst.
Ciao.
Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.